Horrido, ihr Lieben, falls euch meine Stimme in dieser Folge etwas gedämmt vorkommt, dann liegt das definitiv an meinem neuen Notebook. Da war nämlich eine KI-Software drauf, die meine Stimme ganz schön verzerrt hat. Leider ist uns das erst nach der Aufnahme aufgefallen. Für die nächsten Aufnahmen haben wir das Problem aber definitiv schon behoben. Was lernen wir daraus? KI kann eben keine echte Stimme ersetzen. Trotzdem wollten wir euch diese Folge nicht vorenthalten und wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören. Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Horrido und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund.
Horrido, auch von mir.
Heute tauchen wir in die Welt des Miteinanders von Jägern, Reitern und Bushcraftern ein und erkunden, wie verschiedene Naturenthusiasten ihre Aktivitäten harmonisch koordinieren können. Mit dabei ist heute Matthias Hollerbach. Er ist zum Lagern, Campen oder Bushcraften in den heimischen Wäldern unterwegs. Er testet Ausrüstung und ist auf seinem YouTube-Kanal unter dem Namen Sigipop zu finden. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und unsere zweite Gästin ist euch unter dem Instagram-Profil Moonshine Gang bekannt. Marie ist seit 2016 passionierte Jägerin und lebt in einem Dorf nahe Kiel. Sie besitzt zwei Hunde, darunter den English Cocker Spaniel Haggis, mit dem sie an Wettbewerben teilnimmt und auch im Ausland jagdlich aktiv ist. In ihrer Freizeit widmet sie sich dem Reiten, Hundetraining und Kochen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr Zeit für diesen Podcast habt.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Dann starten wir doch mal mit unseren drei Eingangsfragen. Wie steht ihr denn zum Thema Jagd, Matze?
Grundsätzlich bin ich da positiv eingestellt.
Ja gut, für mich ist das natürlich große Leidenschaft und Teil meines Lebens.
Sehr schön.
Und Marie, wenn du nicht jagdlich unterwegs bist, wie nutzt du dann unsere Wälder und Flure?
Entweder auf dem Hundespaziergang mit meinen beiden Hunden oder eben auch beim Ausritt mit meinem Pferd.
Und du, Matze?
Ja, grundsätzlich beim Wandern, beim Lagern, beim draußen in der Natur, Kochen und Schlafen.
Was hat euch denn dazu motiviert, mit Bushcraft, Reiten und Jagd euch überhaupt mal zu beschäftigen? Und wie haben sich diese Interessen im Laufe der Zeit entwickelt? Gibt es da Prioritäten unter den verschiedenen Aktivitäten? Marie?
Also Reiterin bin ich eigentlich schon immer. Meine Patentante hatte Pferde und hat mich da von klein auf rangeführt. Und ja, im Teenageralter war ich Vegetarierin, habe dann eine Zeit lang kein Fleisch mehr gegessen. Musste quasi für einen Auslandsaufenthalt wieder Fleisch essen. Ich war ein Jahr in Frankreich und das ging damals noch nicht, dass man da als Vegetarierin hingeht. Ja, mit dem Thema war ich aber nie so ganz zufrieden und war nie glücklich damit, Fleisch zu essen, ohne das selber, ja auch, ich sag mal, in voller Konsequenz zu machen. Und habe mich dann mit dem Thema Jagd beschäftigt, bin mit meiner Cousine mitgegangen, die auch Jägerin ist und habe dann anschließend selber den Jagdschein gemacht.
Okay, Matze, wie sieht's bei dir aus?
Ja, im Grunde ist es eigentlich auch Teenageralter entstanden. Ein Kumpel von mir war Pfadfinder und da sind wir schon als Kinder immer im Wald gewesen. Ich komme aus einer Kleinstadt, direkt am Waldrand hat er gewohnt und dann sind wir da schon immer rein bei Wind und Regen, bei Schnee, egal. Und haben geschnitzt, haben kleine Feuerchen gemacht, haben da gekocht, haben uns Lager gebaut, sind auf Bäume geklettert und das ist im Grunde dann, ja, so ein paar Jahre hat es dann angehalten. Dann war es viele Jahre weg. Man hat sich dann halt weiterentwickelt, man ist älter geworden, hat andere Interessen. Und dann kam irgendwann das Thema Geocachen, ist mir über den Weg gelaufen. Da hat es mich dann wieder mehr zurück in den Wald gezogen. Und dann spätestens als dann, wann war das so, 2010, 2011, als dann so die ganzen Fernsehsendungen mit Bear Grylls, Dave Canterbury und so, die Survival Duo, Survivor Man, Man vs. Wild, als es dann so im Fernsehen war, hat man das gesehen und dachte mir, oh geil, irgendwie cool, so mit wenig Ausrüstung im Wald sein, da schlafen, so ein bisschen Abenteuer. Und dann war eigentlich initial eine Übernachtung mit meinem kleinen Bruder und einem Kumpel und seinem kleinen Bruder. Da haben wir mit ganz minimalistischer Ausrüstung eine erste Nacht im Wald verbracht, haben da gekocht, haben da Spaß gehabt. Und ich wusste da eigentlich, das möchte ich weitermachen, aber ja, qualitativer, besser, komfortabler. Und so ist es dann im Grunde entstanden.
Cool.
Ist ja mal interessant, aber wenn du das jetzt gerade schon so schön erwähnt hast, Geocachen, Bushcraften, Kochen, Wandern, welche Herausforderungen hast du denn als Natur- oder als vielseitiger Naturnutzer erlebt und wie hast du die vor allem gemeistert?
Gute Frage. Herausforderungen, Also klar, beim Übernachten im Wald ist natürlich immer so ein Ding, so das, die Ängste, die natürlich auch in einem sind, so das Kopfkino, was der Wald dann doch nachts auslöst. Es wird dunkel, die Sonne geht weg, der Mond steigt auf. Und dann war es auch in der ersten Nacht so, da hat man irgendeinen Kauz oder ein Uhu gehört, dieses typische Uhu, und der Mond schien so rein und so die erste Nacht war schon eine Herausforderung, obwohl wir zu viert waren und ja alle nebeneinander gelegen haben. Ja, und dann hat man es halt einfach immer wieder gemacht und irgendwann hat man dann, kennt man die Geräusche, weiß sie einzuordnen und kommt damit auch besser klar dann.
Und Marie, als Reiterin, Jägerin und Hundemama, was sind so deine Herausforderungen als vielseitiger Naturnutzer?
Naja, es kommt ja immer darauf an, sozusagen, in welcher Rolle man gerade ist, ne? Also wenn ich als Jägerin unterwegs bin im Revier, dann schaue ich natürlich auch anders auf die Mitmenschen, die den Wald auch nutzen oder eben in unserem Revier spazieren gehen. Ich darf in einem Revier mit rausgehen, in dem wir einen Wanderweg haben, der da durchführt. Und daher ist natürlich vor allem auch am Wochenende extrem viel benutzt. Wir haben auch einen Waldkindergarten, der das Revier mitnutzt. Und da schaut man natürlich dann schon kritischer drauf, als wenn man selber sozusagen nur Spaziergänger ist oder mit dem Pferd unterwegs. Und gerade wenn ich mit Pferd und Hund am Pferd durch den Wald reite, dann gibt das da auch kritische Blicke. Ich habe hier aber mit dem Förster geschnackt. Der ist damit einverstanden, der kennt mich, der kennt meine Hunde, für den bin ich auch schon auf der Rückjagd mitgelaufen, der weiß, dass die abrufbar sind und so weiter und so fort. Also man kann sich ja auch einigen. Grundsätzlich, denke ich, ist da immer gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme entscheidend.
Jetzt ist das natürlich der Idealfall mit der gegenseitigen Rücksichtnahme. Wie geht ihr denn mit Situationen um, wo ein Konflikt mit anderen, sagen wir mal, Naturnutzergruppen entsteht, mit welchen auch immer? Weil die gibt es ja definitiv, also geht mal davon aus, dass ich die auch alle schon erlebt habe, Marie.
Ja, auf jeden Fall. Na klar, da geht es ja gerade aus Jägersicht dann auch viel um das Nichtverlassen der Wege. Das ist auch so meine Erfahrung, die ich als Reiterin habe, dass wenn man sich eigentlich an die Wege hält, dass sich das Wild überhaupt nicht an einem stört, gerade nicht an Pferden. Also man kommt unwahrscheinlich nah ran, viel näher, als man so als Jägerin kommt tatsächlich. Und auch an den Hunden stören die sich nicht. Das ist dann schon etwas, wo man dann auch mal Passanten anspricht, wenn das im Revier vorkommt. Na, und irgendwie versucht zu erklären, warum das wichtig ist. Und viele haben ja auch dann immer das Argument, ja, aber ich mache ja nichts oder mein Hund macht ja nichts. Und dann versucht man da natürlich dann ein bisschen zu erklären und einfach Verständnis zu schaffen.
Wie sieht es bei dir aus, Matze?
Ja, direkte Konfrontation kam tatsächlich wenig bis gar nicht vor, tatsächlich. Ich glaube, wir sind einfach in der Regel zu unauffällig. Also natürlich hat man, gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Pfälzerwald unterwegs ist, der ja sehr groß ist, der ja auch sehr erschlossen ist, wo es ja auch wirklich legale Stellen gibt, wo man bushcraften und schlafen darf, mit Anmeldung natürlich. Und auf dem Weg dorthin trifft man natürlich immer wieder mal andere Wanderer, andere Spaziergänger, die natürlich sich dann schon wundern, warum habt ihr jetzt eine Kamera dabei, jetzt in meinem Fall, oder so einen riesen Rucksack, warum hängt dann eine Säge dran oder ein Beil oder so. Ne? Da versucht man dann einfach zu erklären und ich glaube, das Wichtigste an dem Ganzen ist immer, dass man einfach vernünftig ist und dass man einfach ins Gespräch geht. Kommunikation ist da, glaube ich, der Schlüssel einfach auch. Direkte Konfrontationen mit Jägern oder Förstern hatte ich persönlich noch nicht, tatsächlich.
Mhm. Echt nicht?
Nee, tatsächlich nicht.
Hätte ich jetzt gedacht.
Ja, hätte ich auch gedacht, aber gut.
Es gibt von Freunden von mir, die, also einer, der viel auch draußen ist, der wurde schon auch, ich glaube, es war ein Jäger, es war kein Förster, also der wollte da gar nicht lagern, sondern der hat da nur ein bisschen gefilmt, es war ein relativ offener Wald, wurde da relativ, soll man sagen, unsanft verbal aus dem Wald, forsch, genau, schönes Wort, rausgetrieben und ja, wenn dann so ein Jäger da vor einem steht, der hat dann vielleicht noch ein Gewehr geschultert, will jetzt niemand was unterstellen, aber es hat natürlich immer so eine, nochmal eine andere Optik, ne? Wie gesagt, ich selber habe da noch keine Erlebnisse gehabt. Ich würde dem offen entgegengehen und einfach sagen, hey, guck mal, ich mache hier nichts mit meiner Einstellung, mit meiner Ansicht, nichts kaputt. Ich mache schade dem Wald, erstmal nur dem Wald nicht. Ich hinterlasse keinen Müll, das ist ja auch so ein Credo, leave no trace, ne? Also, dass man den Wald so verlässt, wie man ihn auch betreten hat. So, das war schon immer von Anfang an, wo wir das gemacht haben, war das uns ganz, 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 ganz wichtig. Tendenziell nehmen wir sogar eher Müll mit raus, wenn wir, dass wir welchen hinterlassen. Man versucht natürlich auch im Unterholz nichts kaputt zu machen und so weiter. Ne? Also das ist schon mal ganz wichtig. Und dementsprechend versucht man dem halt aus dem Weg zu gehen.
Ich glaube auch, dass es da Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen gibt. Also
auf jeden Fall.
Ich muss auch in meinem Revier sagen, also da auch wenig Konflikte. Eine der wenigen Ausnahmen sind so ein paar Herrschaften, die immer meinen, sie müssten mit der Enduro quälfend einfahren. Das ist nicht so witzig, aber ansonsten ist, wie ihr schon gesagt habt, meiner Meinung nach auch Kommunikation einfach der Schlüssel, ja.
Was uns aufgefallen ist, ist, als Corona sehr aktiv war, ja, und niemand irgendwas machen konnte, sind die Menschen ja alle in den Wald geströmt. Alle. So, und das ist uns auch aufgefallen. Einfach mal so als Anmerkung, ob das jetzt negativ ist oder nicht. Ich meine, jeder darf, sollte in den Wald gehen dürfen, aber wenn dann halt dann Leute im Wald sind, die sich damit nicht auseinandersetzen, die vielleicht dann die Regeln, die wir uns selber aufstellen, dann nicht beachten, wird es halt schwierig, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, die Aussage, der Wald ist für alle da, ist halt auch eine Aussage, die Leute dann nutzen. Und da können Konflikte entstehen. Man kann aber, wie ihr das gerade eben schon gesagt habt, natürlich durch klare Kommunikation vermeiden, wenn man freundlich auf die Leute zugeht und das beim ersten Mal sagt, wenn man sie dann wieder sieht, dann kann man es ja nochmal etwas deutlicher betonen, wie man sich da in Wald und Fuhr zu verhalten hat. Aber wie könnten denn die verschiedenen Gruppen gerade Nutzen vielleicht voneinander ziehen, anstelle in Konflikt zu geraten, Matze?
Ja, ich glaube, da gibt es durchaus verschiedene Ideen, aber ich kann nur ein Beispiel nennen, zum Beispiel, dass ein anderer Freund, der hat ein festes Waldlager. Das heißt, er hat dort von dem Waldbesitzer die Erlaubnis, dort sich regelmäßig aufzuhalten, hat dort ein kleines Lager errichtet, also so ein kleines Hütchen, da ist ein kleiner Zaun drum, da ist eine feste Feuerstelle, da ist ein kleines Tischle, wo man einen Wasserkanister draufstellen kann und so weiter. Und der ortsansässige Jäger weiß das, kommt da auch regelmäßig mal vorbei, sitzt auch mal im Lager, sitzt auch mal mit seinen Söhnen im Lager. Also, ne, die profitieren ja auch so. Das ist ein relativ offener Wald. Da ist jetzt die eine Seite relativ gerodet worden. Das nimmt ihm jetzt halt so ein bisschen natürlich dieses etwas versteckte Dunkle im Wald. Aber natürlich öffnet sich der Wald auch und da wächst neues Gras, neue Pflanzen und so weiter. Also es ist so, ich glaube, wenn man dieses Verbot wegnimmt und einfach in einen Austausch geht und einfach sagt, hör mal, wir verhalten uns so, wenn wir euch im Weg sind, weil ihr gerade Jagd ausüben wollt, dann gebt uns Bescheid, wir gehen und so weiter. Also ich bin viel einfach in unterschiedlichen Wäldern. Also ich bin gar nicht immer nur in einem speziellen Wald. Also die Möglichkeit, dass ich regelmäßig einen Austausch mit einer bestimmten Person haben kann, ist für mich fast gar nicht möglich. Aber ich glaube, Erklärung und Aufklärung, was wir da machen, ist, glaube ich, wichtig, ja.
Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass man dafür eine Erlaubnis braucht. Also das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich aber auch noch nie das Bedürfnis hatte, im Wald zu schlafen.
Ich glaube, die Regelungen sind ja total unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Okay. Der Wald gehört ja grundsätzlich immer irgendjemand. Sei es Staat, sei es privat, sei es Kommune, Gemeinde, wie auch immer. In jedem Bundesland ist es anders geregelt. Also es gibt Bundesländer, da ist Feuermachen zum Beispiel genehmigungspflichtig. Ob man dann die Genehmigung bekommt, ist wieder was anderes. Aber es ist nicht verboten.
Okay.
Die Bundesländer, da muss man zum Beispiel bei Einbruch der Dunkelheit aus dem Wald draußen sein. Es gibt aber auch Regelungen, wo es sagt, man darf den Wanderweg gar nicht verlassen. Das grundsätzliche Zelten im Wald mit einem klassischen Zelt ist eigentlich überall verboten. Das Bivakieren, also ich lege eine Isomatte, einen Schlafsack und lege mich da einfach unter einen Baum, ist auch irgendwie ein Stück weit erlaubt, also sicherlich auch Grauzone. Wir nutzen viel Hängematte, wir nutzen viel einfach nur, wie gesagt, so eine Isomatte, einen Schlafsack und eine Plane, ein Tarp, was wir uns über den Kopf spannen, damit, wenn es regnet, dass wir trocken bleiben. Und dann sind wir so ein bisschen halt in so einer Grauzone eben. Ne?
Und Marie, du hast ja vorhin gesagt, als Reiterin kommst du gerade dem Wild sehr nah. Könnte man da nicht auch irgendwie die Brücke schlagen zur Jagd und sagen, okay, wir haben das und das Wild bei euch gesehen oder da sind vielleicht die Einstände oder so. Glaubst du, das wäre zum Beispiel ein Nutzen, den man gegenseitig aus den Vorteilen ziehen könnte oder aus den jeweiligen Lagern, sage ich jetzt mal?
Ich denke so grundsätzlich auf jeden Fall, wenn man denn überhaupt dazu kommt, mit den entsprechenden Jägern oder Förstern irgendwie in Kontakt zu treten. Gut, hier im Landesforst muss man ja eh dann Geld dafür bezahlen, dass man die Reitwege nutzen darf. Grundsätzlich aber, wenn ich bei uns vom Hof losreite, reite ich auch durch ein Revier, da weiß ich, wer da eben zur Jagd geht. Da ich den auch über die Hundearbeit wiederum kenne, tauscht man sich durchaus mal aus. Und dann sage ich, Mensch, da habe ich einen Bock gesehen, nur eine Stange. Der ist immer um 17 Uhr da, weil ich dann zum Beispiel die Runde mit meinen Hunden drehe oder weil ich dann gerne ausreite oder so. Da tauscht man sich durchaus auch aus und das wissen natürlich aber nicht alle Reiter und dass das auch interessant ist oder irgendwie einen Mehrwert bieten könnte. Ne? Da könnte man bestimmt mehr in den Austausch gehen Und jetzt, wo du eben fragtest, welchen Nutzen man haben könnte, ich weiß, das war nicht bei uns im Revier, aber in dem Revier von einem Kumpel, da kam ein Dammhirsch, also ein Dammhirsch musste erlöst werden. Der hatte eine Schnüre durch die Schalen und also ums Geweih und so. Das war wirklich irgendwie echt traurig. Der war schon total abgekommen. Den mussten wir dann erlösen und im Nachgang gab es dann eben auch ein Gespräch mit dem Waldkindergarten. Wir wussten natürlich nicht, ob das von denen ist, aber dass einfach nochmal aufgeklärt wird, bitte nichts im Wald lassen. Und das haben wir dann aber auch genutzt, um da, ja, ich sag mal, positiv Werbung für die Jagd zu machen, ne? Und das ist ja eigentlich das Beste, was man machen kann, auch bei den ganz Jungen irgendwie anzufangen und da nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger, oh böse, böse, ihr wart das bestimmt, sondern einfach zu sagen, Mensch, das ist wichtig, genauso wie es für Pferdebesitzer wichtig ist, keine Litzen an den Koppeln zu lassen, wenn man die dann eben nicht mehr nutzt, ne? Und das wieder abzubauen und all diese Geschichten. Ich glaube, dass da viel Austausch irgendwie, ja, uns allen hilft und vielleicht kann man da ja auch mal den einen oder anderen motivieren, bei der Kidsuche mitzumachen im Frühjahr oder so. Da könnte man sicherlich noch viel mehr tun.
Ja, auf alle Fälle. Jetzt hatten wir es ja schon von Regeln, die im Wald herrschen, mit Übernachten und so weiter. Glaubt ihr denn, dass der Aspekt der Regelungen, die es so gibt, jetzt nicht nur Feuer übernachten, sondern eben auch Sachen wie Brut- und Setzzeiten und sonstige Dinge bekannt sind, oder glaubt ihr, da gibt es Kommunikationsbedarf? Marie?
Definitiv Bedarf. Also auch da ist es ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Hier in Schleswig-Holstein ist, meine ich, auch freies Betretungsrecht und es gibt keine allgemeine Leinpflicht zur Brut- und Setzzeit. Im Wald ja, also da ist grundsätzlich Leinpflicht für Hunde, aber eben nicht so normal auf den Wegen. Und da versuchen wir auch, die Leute für zu sensibilisieren. Allerdings ist es auch so, dass wir da sagen, ey, solange die auf den Wegen bleiben mit ihren Hunden, und das tun auch viele, ne? Die achten da schon drauf, dass der nicht einfach links und rechts über die Felder jagt. Da sagen wir dann auch nichts, aber versuchen dann eben auch ins Gespräch zu gehen. Oft sind die Menschen leider nicht so einsichtig, gerade die Hundehalter nicht, was irgendwie schade ist. Aber wir sind ja selber auch, oder viele Jäger sind ja selber Hundehalter und haben da, glaube ich, Verständnis für, dass man mit seinem Hund unterwegs sein möchte und so. Und was eigentlich Brut- und Setzzeit bedeutet oder warum man auch irgendwie im Winter ein bisschen drauf achten sollte, das Wild nicht unnötig zu stressen. Dafür ist, glaube ich, so normal gar kein Verständnis da. Und nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es einfach nicht wissen.
Matze, was meinst du?
Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Also ich denke, dass da Wissen einfach über die Jahrzehnte verloren gegangen ist. Früher wusste das vermutlich jeder. Klar, in so kleinen Städten oder so, ne, in Dörfern war das klar. Ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Also ich habe mich natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, wann jetzt wo die Setzzeit beginnt und so. Wir meiden ja auch, wenn es so gut es geht, natürlich immer sehr, sehr stark dichte Bewüchse. Also wir laufen meist dann einen Weg lang und an der Stelle, wo wir uns vielleicht vorher schon an der Karte irgendwie Gedanken gemacht haben, wo vielleicht weniger Wege drumherum sind, geht man dann mal querfeldein und im Grunde bleibt man dann da auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann stundenlang da durch den Wald irren, sondern wir haben oft, nicht immer, aber oft Ziel. Und da laufen wir halt hin und die letzten vielleicht 1-2 Kilometer, vielleicht einen Kilometer läuft man dann querfeldein und versucht da dabei dann eben sensibel zu sein. Dass man natürlich dann trotzdem wild aufschreckt, das lässt sich vermutlich nicht vermeiden. Das haben wir auch schon das eine Mal erlebt, dass man dann halt Rehe wegrennen sieht. Wir hatten das auch schon, das war in der Pfalz, da waren wir unter so einem Felsen. Nachts ist eine Horde Wildschweine gekommen. Die haben uns zwar bestimmt gehört und gerochen, wir haben die auch gesehen, die haben uns aber wahrscheinlich, ja, die haben uns wahrgenommen, aber die haben sich nicht für uns interessiert. Aber ich glaube, dass da auf alle Fälle der Austausch und die Information sehr, sehr wichtig ist, ja.
Das würde ich gerne mal wissen, Matze. Du hast vorhin über eine Isomatte gesprochen, du hast vorhin über eine Hängematte gesprochen, du hast vorhin vom Kochen geredet. Wie sieht denn so dein Equipment aus, wenn du so unterwegs bist? Und glaubst du, dass es vielleicht sogar ähnlich ist, wie manche Jäger vielleicht in ihrem Rucksack zur Jagd laufen oder zur Jagd gehen, auf die Pirsch oder auf dem Ansitz?
Ich denke, das ähnelt sich natürlich. Das Schöne am Buschkraften ist ja auch, dass das jeder für sich so ein bisschen selber definieren kann. Es gibt natürlich irgendwie immer wieder den Versuch, das irgendwie so ein bisschen in so Kategorien zu pressen. Und natürlich gibt es Bücher, die das irgendwie beschreiben auch. Und es gibt welche, die etwas militärischer unterwegs sind, auch optisch dann. Dann gibt es viele, die eher im Trekking-Bereich zu Hause sind und dann eben das im Wald oder in der Natur schlafen dann nutzen. Im Grunde ist es bei mir, kann man sagen, ich habe halt einen Rucksack, Ich habe einen Schlafsack oder was halt irgendwas zum Wärmen in der Nacht. Topquilt, einen Schlafsack, eine Decke. Ich habe eine Isomatte oder eine Hängematte, wo ich drin liegen kann. Das angepasst an die Jahreszeit natürlich. Ich habe was, wo ich mich vorm Regen schützen kann. Meistens ist es ein Tarp. Das kann unterschiedliche Formen haben. Man hat eigentlich immer ein Messer dabei. Sei es ein kleines Victorinox oder ein größeres Gürtelmesser. Vielleicht eine kleine Klappsäge. Und dann in der Regel halt Wasser. Bisschen was zu essen. Das kann auch mal ein bisschen ausarten. Wir haben auch schon die ein oder andere 2-Gänge, 3-Gänge-Menüs im Wald gekocht. So. Da sind wir auch bewusst dann.
Wie lange bist du da so immer unterwegs? Das klingt nach einer Woche oder ist das ein, ist das ein 2-Tages-Trip?
Das Witzige ist ja, dass die, ob du jetzt eine Nacht oder 10 Nächte draußen bist, dein Schlafequipment bleibt immer das Gleiche. Also du hast immer das Gleiche dabei. Die Frage ist nur halt Wasser und Nahrung. Das ist halt was, was du dann halt dann dementsprechend mitnehmen musst. In den Wäldern, wo wir sind, ist meistens Frischwasser schwierig. Klar, es gibt Quellen. Wir haben auch Wasserfilter dabei teilweise. Aber wir versuchen schon, unser eigenes Wasser mitzunehmen. Aber die Zeit, wo wir im Wald sind, die kann total variieren. Also das kann sein, ich bin auch mal nur eine Stunde im Wald. Einfach nach der Arbeit kurz irgendwie in den Wald fahren, ein bisschen spazieren gehen, irgendwo hinsetzen, ein bisschen was schnitzen. Oder halt dann eben auch 2-3 Tage, ja. Das ist alles dabei, komplette Spanne.
Also was auf alle Fälle eine Parallele ist, sind Messer. Das hatten wir auch schon die eine oder andere Folge dazu. Aber
verstehe ich gar nicht, wie das kommt.
Ja, weiß auch nicht, woher das kommt. Marie, wie sieht's bei dir aus? Wenn du jetzt sagst, okay, als Reiterin, hast du dann vielleicht auch Dinge, die du für mehrere Aktivitäten nutzt, wo du sagst, okay, ich habe eine Hose, die ist Bombe, die ziehe ich zum Reiten an, die ziehe ich zum Jagen an, ich habe eine Jacke oder sonst irgendwie was oder dass irgendwelche anderen Parallelen zu finden sind.
Mückenspray auf jeden Fall.
Das hilft. Oh, das ist auch immer gut.
Das hilft wichtigster auch beim Reiten, ja, definitiv. Also das ist die Plage natürlich auch, wenn man mit Pferd unterwegs ist und gerade auch das Pferd, wobei das hat ein anderes als ich. Ansonsten ist das alles so Spezialequipment, dass ich irgendwie definitiv nicht die gleiche Hose nutzen kann, alleine wegen der Nähte und so. Was ich tatsächlich manchmal auch beim Reiten mitnehme, ist so eine kleine Astschere, weil die Reitwege dann auch durchaus mal ein bisschen zuwuchern oder so. Dann knüpft man so beim Reiten nur die Triebe ab, die einem sonst ins Gesicht schlagen. Und die ist sonst auch gerne meinem Jagdrucksack zum Aufbrechen dabei.
Sehr gut.
Sehr gut. Aber Mückenspray ist das A und O, glaube ich.
Definitiv.
Meinst du, benutzt du auch Mückenspray oder hast du?
Ja, also wir haben was meistens gegen Zecken und gegen Mücken dabei, weil wir sind halt dann doch auch, sitzen ja dann auch auf dem Boden, sind dann nochmal ein Stück näher und zeckengefährdet dann natürlich.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Mit welchen anderen Gruppen in der Natur habt ihr denn regelmäßig zu tun? Also Hundehalter hatten wir jetzt schon, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, irgendwie. Ihr kommt ja bestimmt auch häufiger mal mit Pilzsammlern, Landwirten oder was auch immer in Kontakt. Und was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht, Marie?
Also Pilzsammler, gut, hier oben ist, glaube ich, im Vergleich zu vielleicht anderen Regionen nicht so die mega, ja, es ist nicht so mega verbreitet. Ich hatte das, als ich mal in Thüringen im Wald war, da habe ich mich so erschrocken, weil ich saß an und dann kommen auf einmal, ich höre Geraschel und denke, was passiert jetzt? Was kommt da? Oh Gott. Ja, das waren 2 Pilzsammler und die haben mich auch gar nicht mitbekommen auf dem Hochsitz. Und die laufen natürlich querfeldein, ne? Mitten durch den Bestand. Und also die sind mir viel mehr Dorn im Auge sozusagen als irgendwelche Reiter oder Hundemenschen oder dann in dem Fall auch Bushcrafter. Weil, also ich weiß von unserem Waldkindergarten im Revier, der hat halt auch einen Bereich, wo die ganz entspannt hingehen können, wo das Dammwild nicht seinen Einstand hat, wo die nicht wirklich stören. Und da ist so eigentlich überhaupt kein Problem. Also ja, Pilzsammler ab und zu, Landwirte auf jeden Fall. Was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, sind dann tatsächlich so Mountainbiker, die so querfeldein auch und zum Teil in einem Megatempo. Das finde ich echt schwierig. Das ist auch mit Pferd schwierig, weil man hört die nicht und dann kommen die aus der Seite da rausgebrochen. Also zum Teil wirklich gefährlich auch mit Pferd, weil ist ein Fluchttier, erschrickt sich entsprechend. Das finde ich schwer, aber die sind auch wieder weg, bevor man die ansprechen kann.
Das ist durchaus richtig. Vor allem spannend finde ich, wenn die dann, bist du auf Nachtansitz, auf Sauen und nachts um 2 schießt dann plötzlich so ein halogenbeleuchteter Mountainbiker durch den Wald. Da denkst du mir auch, super.
Ja, bei mir sind es im Grunde auch die Mountainbiker, dann halt natürlich andere Spaziergänger, Waldarbeiter. Die machen ja immer echt den extremsten Lärm. Also es müssen ja nicht mal, wie sagt man, professionelle Waldarbeiter sein, die von der Stadt sind oder so, sondern auch einfach halt andere Leute, Privatwaldbesitzer, ne? Die halt Holz machen, ne?
Ja.
Da, gerade so, wenn wir dann samstags morgens dann irgendwie unterwegs sind oder samstags morgens aufwachen, dann hört man die. Das Erste, was einen morgens weckt, sind die Vögel, und das Zweite, was man dann hört, sind die Kettensägen halt, ne?
Mhm.
Das ist schon, finde ich, extrem, wie weit man die einfach hört. Und dann, klar, an uns ist auch schon mal, wir hatten mal ein Lager, da waren wir nicht so weit vom Weg weg. Es wurde schon dunkel und das war alles irgendwie nicht so ideal, wie wir uns das vorgestellt haben. Da ist dann ein Bulldog durch den Wald gefahren oder ja. Waldrand, ne? So. Ja.
Ja, mein Highlight war, als wir auf einer Drückjagd waren und zwei schwarz gekleidete Menschen dem Wildwechsel gefolgt sind, weil sie gesagt haben, aber hier ist auch ein Trampelpfad.
Ja,
und ich stand dann halt mitten in der Drückjagd auf einmal in der Treiberwehr. Das war herrlich.
Ja. Hat auch schon nicht so clever. Hat auch schon Leute in der Drückjagd stehen, haben sie dann gefragt, ob sie die Absperrung nicht gesehen haben und die Warnschilder. Und dann kam dann, ja, aber wir sind doch gar kein Wild.
Ja, genau, schön.
Ja. Das war super.
Ganz arg.
Ich kann mich an eine Tour erinnern, wo wir auch an den Wald gekommen sind und da standen schon gleich am Wald diese dreieckigen Warnschilder, Achtung, Drückjagd und so, mhm. War natürlich klar, das geht hier nicht, ne?
Ja.
Ja, aber mal abgesehen davon, Marie und Matze, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, wir Jägerinnen und Jäger, wir sind natürlich, wenn eine Drückjagd ist, wir haben unsere Warnschilder, wir haben unsere Flatterbänder da, wir kommunizieren das. Es gibt ganz viele Aussagen oder beziehungsweise natürlich ist das auch ganz auch ländlich vor allem, ganz viel Mundpropaganda, aber wenn du hast vorhin gesagt, Marie, wenn du die Forstwege nutzt, dann musst du das mit der Forst abklären, richtig? Und wie kommunizierst du denn sonst so die Pläne? Oder wenn du jetzt irgendwie reiten gehst oder so, wie läuft denn das beim Reiten?
Ja, also normalerweise muss ich das nirgendwo anmelden. Man darf mit dem Pferd ganz normal öffentliche Wege nutzen. Ist ein Verkehrsteilnehmer wie alle anderen auch. Das heißt also, öffentliche Wege muss ich nicht anmelden, muss ich auch nicht kommunizieren. Muss mich natürlich an die Regeln halten, wie andere auch. Und hier ist es der Landesforst Schleswig-Holstein. Die haben eben auch ein Reitwegenetz. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Regelungen. Entweder ist das irgendwie pro Kilometer so und so viel. Und bei uns ist es jetzt so, dass unser Reitstallbetreiber mit dem Förster hier vor Ort eine Absprache hat. Und der hat da überhaupt nichts gegen, wenn wir da durchreiten. Der sagt halt, solange wir uns an die Wege halten, ist das kein Thema für ihn. Und gut, das sind aber auch hochfrequentierte Wege, die sind von Spaziergängern und so weiter, werden die gerne benutzt. Und deshalb, denke ich, ist er da auch so entspannt.
Hm. Und Matze, wie sieht's bei dir aus, wenn du Bushcraftest? Du hast vorhin gesagt, Genehmigung, wenn man zum Beispiel Feuer machen möchte oder wenn man im Wald übernachten möchte oder so. Wo meldest du das überhaupt an? Oder wie läuft denn das so?
Wir melden eigentlich in der Regel nichts an. Also wir haben, ja, das klingt jetzt so doof, aber es gibt sowas wie Trekkingplätze zum Beispiel in der Pfalz. Das sind fest installierte Plätze. Da steht dann ein Kompostklo, eine Trenntoilette, da ist eine feste Feuerstelle. Die kann man anmelden. Die haben eine Saison, das ist dann von, weiß nicht, März bis Oktober oder so. Das meldet man dann halt an und dann kann man da Plätze mieten. Dann darf man da auch offiziell zelten. Das ist das, was wir anmelden, wenn wir das machen. Das machen wir jetzt auch Ende des Monats wieder. Da treffen wir uns zu sechst irgendwie. Da sind wir dann aus allen Regionen, Richtungen kommen dann die Leute zusammen und dann machen wir da zwei Tage an verschiedenen Plätzen, treffen wir uns da, kochen, haben eine gute Zeit, genießen den Wald und die Natur. Wenn wir jetzt aber so einfach rausgehen, dann machen wir das wie jeder andere auch, der irgendwie am Wochenende halt wandern geht. Dann überlegen wir uns vorher, wo wir hinwollen und dann gehen wir da hin und machen das einfach. Weil anmelden geht im Grunde ja nicht, weil wenn ich jetzt zur Behörde gehe, sage, hör mal, ich will jetzt da in den Wald, ich will da schlafen und was kochen, dann zeigt er mir eigentlich den Vogel. Das kann man im Grunde nicht anmelden. Wir verzichten jetzt schon seit relativ langer Zeit auf klassische Lagerfeuer. Also wir haben meistens Spirituskocher, Gaskocher oder sowas ähnliches dabei, um dann die Nahrung zuzubereiten. Mhm. Gerade auch im Sommer natürlich kann man im Wald kein Feuer machen. Das ist sehr fahrlässig. Im Winter ist es dann nochmal was anderes, wenn es dann halt wirklich kalt ist, Minusgrade hat, Schnee liegt und so. Wenn dann mal Schnee liegt, dann macht man schon auch mal ein Feuer. Und das könnte man jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel, wäre es wohl, so ist mein Wissensstand, könnte man es sich wohl genehmigen lassen. Da gibt's ja dann wieder Regeln mit Abstand zum Wald, auf einer Lichtung mit 100 Meter Radius und so weiter. Aber ich, also auf die Idee sind wir noch nie gekommen. Und ich glaube, es würde einfach jede Behörde, die da das Recht drüber hat, würde uns das niemals erlauben. Ja.
Okay.
Jetzt haben wir da schon jetzt drüber gesprochen in der Kommunikation. Das klang ja alles recht harmonisch im Großen und Ganzen. Aber glaubt ihr denn, da gibt's Optimierungsbedarf zwischen den unterschiedlichen Gruppen? Wenn, wie am besten? irgendwelche Vorschläge? Matze?
Ja, also ich glaube, dass halt, dass es teilweise auch so ein Generationenkonflikt ist. Ich glaube, dass es, ohne es jetzt pauschalisieren zu wollen, dass vielleicht ältere Förster und Jäger, die noch nie was von Bushcraft und Survival gehört haben, natürlich weniger Verständnis haben, dass es überhaupt Leute gibt, die das machen. Wenn man denen erklärt, dass wir ja jetzt kein Partyvolk sind, die jetzt in den Wald gehen, uns ein Sixer Bier reinschütten und da 3 Meter hohes Feuer machen, sondern dass wir ja eigentlich bewusste Leute sind, die den Wald ja bewusst genießen und ja erfahren wollen, wahrnehmen wollen, könnte man sicherlich das ein oder andere Vorurteil uns gegenüber ausräumen. Andersrum ist es halt auch so, denke ich, dass man nicht immer den Jäger und den Förster als so der mit dem Zeigefinger wedelnden Bösewicht sehen sollte. Und ich glaube, dass wenn man dann jemanden, wie ich habe es ja vorhin schon gesagt, dann begegnet, dass man eben dann offen und freundlich mit ihm kommuniziert und nicht sagt so, hey, du hast mir nichts zu sagen, geh weg, ich mache hier, was ich will. Also das, so kann es nicht funktionieren. Ne?
Ja. Marie?
Also man kennt ja so diese Wildruhe-Zonen-Schilder, die an vielen Flächen stehen oder am Anfang vom Wald, aber ich finde das so ein bisschen kurz tatsächlich. Also ich glaube, dass ganz viele gar nicht begreifen, dass nur weil sie kein Wild sehen, sie vielleicht trotzdem Wild stören oder so. Also dass man vielleicht so Infotafeln ein bisschen erweitert. Zwar kurz gefasst, aber eben einfach informiert, weil ich glaube, dass viele, die es verkehrt machen, in unseren Augen verkehrt, das gar nicht machen, weil sie doof sein wollen, sondern weil sie es nicht besser wissen. Also vielleicht da auch tatsächlich nochmal ein bisschen ausführlicher werden in der Kürze, aber eben einfach sagen, Mensch, es ist ein, ne? So, du geh letztendlich lang, wo du willst, aber bleib bitte auf den Wegen, weil, so, ne? Und nicht einfach nur, ja, Wild braucht Schutz und Ruhe. Ja, was bedeutet das denn, ne? Ich glaube, dass ein Pilzsammler im Zweifelsfall gar nicht meint, dass er viel stört oder viel kaputt macht auch. Das kann ja auch durchaus mal mehr als Wild sein, sondern auch der Bewuchs. Wir haben hier auch viele Moore und so. Da kann man viel kaputt machen, wenn man vom Weg runtergeht. Und ich glaube, dass das vielen eben nicht so bewusst ist, weil sie es ja auch gar nicht forcieren.
Ich glaube auch, dass also gerade so ein gutes Beispiel, glaube ich, ist eine Wiese. Also da hatte ich auch schon einige Diskussionen, wo Leute dann da gestanden haben, hier ist ja nichts. Hier ist ja nur eine Wiese und hier steht kein Reh, hier steht gar nichts. Wen soll ich denn hier bitte stören? Ja, wohlwissend, also ich wusste natürlich, dass auf dieser Wiese Bodenbrüter sind. Ja. So, natürlich, woher sollen sie es wissen? Aber ja, mal schauen.
Aber wir hatten ja jetzt auch schon also auf das Thema auch so Naturschutz, Amphibien und so, das ist ja alles, da geht ja, also nur weil das Jagdgesetz die nicht im Prinzip mit einfasst, heißt das ja nicht, dass wir die nicht auch stören, ne? Aber mal abgesehen davon, welchen Rat würdest du denn anderen geben, Marie, die versuchen so gerade mehrere Rollen zu kombinieren als Naturnutzer? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich bin Reiterin, ich würde gerne Jägerin werden oder so, ihr habt jetzt noch mir einen Hund geholt und so, welchen Tipp würdest du der geben? Oder demjenigen.
Wenn die Möglichkeit besteht, sich auf jeden Fall mit anderen in Verbindung setzen, die Ahnung davon haben. Also ob das auf Instagram ist oder eben man Menschen in der Jagdschule kennenlernt oder andere Reiter, bei uns definitiv an die Stallbetreiber wenden, da einfach mal nachfragen. Also ich glaube, viel fragen und nicht einfach immer davon ausgehen, dass man alles weiß, sondern ne, so ein bisschen einfach auch die Erfahrung und die Expertise von anderen nutzen. Und anerkennen. Und dann ist das, glaube ich, schon vielen weitergeholfen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Matze?
Ich kann mir schon vorstellen, dass Interessierte an diesem Hobby oder im Wald generell es vielleicht Sinn macht, wenn man irgendwelche Kurse besucht, wo vielleicht geführt wird oder so, ne? Wo man vielleicht einfach auch einfach das Wissen mal, dass man es mal gehört hat. Hey, das sind die Zeiten. Und wenn ihr da und da seid, dann stört ihr eben diese Art von Tieren und so weiter. Und dass man eben dann auch darüber dann in den Austausch kommt, dass man dann die Möglichkeit hat, zu sagen, keine Ahnung, wenn dann die Führung rum ist, dass man sich hinterher vielleicht noch mal ein Getränk am Tisch sitzt und dass man sich noch mal austauscht. Hey, hör mal, wenn ich da in den Wald gehe, gibt es da viele Tiere, störe ich da viele, sollte ich da hin? Also ne, ihr wisst, was ich meine, so dass ich also Gespräche auch entwickeln und das kann nur über den direkten Kontakt gehen so und dass man sich auch kennt. Wie gesagt, bei mir ist es so, dass ich viel in unterschiedlichen Wäldern bin und nicht immer in einem so einem Stammwald. Da würde es mir jetzt persönlich schwerfallen, aber ich glaube, gerade als Anfänger, wenn man sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, könnte ich mir solche Führungen, solche Kurse, die es sicherlich gibt, zum Thema Jagd und zum Thema Wald und Schutz, dass man sowas mal besucht, dass man zumindest mal eine Idee davon bekommt, was falsch laufen könnte oder was falsch läuft.
Ja. Ich glaube auch, wir müssen auch immer noch daran denken, wir haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, ne? Also es gibt immer noch Gesetzesvorlagen und es gibt immer noch Regelungen, an die man sich dann auch halten sollte. Und gerade was die Waldbrandgefahr zum Beispiel betrifft, die ist ja auch von jedem Bundesland zu Bundesland auch anders. Ja. Da muss man sich auch ein bisschen mal darüber informieren. Oder hier die Münzsammler, die gerne in den ländlichen Regionen zum Beispiel unterwegs sind. Ihr kennt die alle, die mit diesem Biber da umherhüpfen. Genau. Die brauchen zum Beispiel auch eine Genehmigung. Das wissen viele auch nicht, dass die eine Genehmigung brauchen, um zum Beispiel alte Münzen aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg zu suchen. Also FYI, für alle, die es noch nicht wussten. Das ist nur jetzt bei Info.
Ja, ich wusste es nicht.
Ja, gibt's ja lustige Videos auch auf Social Media, wo dann irgendwelche Sondengänger heißen die ja, ne? Dann auf irgendwelchen Äckern rumlaufen und dann die, ich sag's jetzt mal ein bisschen lapidar, die Oma vom Dorf kommt und die dann halt anpöbelt, warum er da jetzt den Acker umgräbt. Ne? Gibt's witzige, naja gut, in Anführungsstrichen witzige Videos.
Ich glaube, im Grunde stört's ja auch niemanden, aber wenn die dann mit dem Auto direkt aufs Feld fahren, dann kriege ich halt Puls. Sorry, dann ist mir das sehr unangenehm. Ja. Von mir aus können die ja da mit ihrem Magnetbieber da durch die Gegend hüpfen, wenn nicht unbedingt Brut- und Setzzeit ist und die nicht wild stören in dem Sinne oder Bodenbrüter. Aber wenn sie dann mit dem Auto, und ich glaube, das ist halt das, was viele dann auch kritisieren und was auch viele stört, wenn die dann mit dem Auto direkt aufs Feld fahren, dann hat das einfach nichts mehr mit wirklich dem Hobby zu tun, sondern das hat das was damit zu tun, dass du einfach auch die Natur zerstörst in dem Moment.
Mein Ding ist immer, dass Verbote alleine nie alleine ausreichen, um irgendwas zu schützen. Ja. Also ich meine, man darf nicht mit 50 durch die 30er-Zone fahren, deswegen machen es die Leute trotzdem. Das Verbot muss auch immer mit der Aufklärung, mit der Kommunikation verbunden werden, sonst bringt es nichts. Das ist meine Ansicht.
Ja, und was ich von heute auf jeden Fall mitnehme, ist auch nochmal auf die Gemeinsamkeiten zu schauen. Na, also klar, für Hundemenschen, Pferdemenschen und Jäger fällt mir das leicht. Das sind ja meine Hobbys, aber ich hatte mich vorher noch nie mit Bushcraft irgendwie auseinandergesetzt und das war, warum sollte man denn im Wald schlafen so? Aber ja, ey, mein Albtraum, wenn dann da eine Rotte vorbeikommt, das ist wirklich, auf die Idee käme ich einfach nicht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch so ein bisschen die Verbindung wieder mit der Natur zu spüren und da irgendwie auch so ein bisschen zu den eigenen Wurzeln. Und ich glaube, das verbindet einen dann vielleicht auch mit Jägern. Und ja, vielleicht ist das ja auch ein Weg, einfach mal die Leute im Revier auch anders anzusprechen und nicht nur dann anzusprechen, wenn man was sieht, was einen stört, sondern auch mal grundsätzlich so in den Austausch zu gehen und die Gemeinsamkeiten zu finden und dann eben zu sagen, okay, cool, wir haben Gemeinsamkeiten, wir wollen auch eigentlich das Gleiche erhalten und schützen. Ne?
Vielleicht, also was ich einen guten Ansatz fand, ist, dass wir mit den Kursen, die du angesprochen hast, Matze, das habe ich mir auch gerade überlegt, weißt du, wir sind alle irgendwie mit Lernort Natur, Rollen, Waldschulen und sonst was unterwegs, aber hauptsächlich Kids. Ja. Vielleicht sollten wir da auch nochmal den Fokus erweitern.
Ja, weil ich kenne auch solche Kurse nicht, ne? Also total gute Idee.
Ja, absolut.
Wenn das kein schönes Plädoyer ist zum Abschied.
Absolut.
Ich finde das hervorragend. Gemeinsam geht mehr. Wir sehen, wir haben mehr Gemeinsamkeiten, als wir uns vielleicht vorher gedacht hätten. Und ich finde auch, wenn man, so wie wir das so oft auch hier schon im Podcast gesagt haben, wenn man mit einem offenen Visier und einer klaren Kommunikation auf die Leute zugeht, ich glaube, dann kann auch eigentlich gar nicht so viel schief gehen, weil, so wie Marie das gerade so schön gesagt hat, wir wollen ja alle irgendwie zurück zu unseren Wurzeln. In diesem Sinne, ihr Lieben, es war uns ein inneres Blumenpflücken, oder Carsten?
Ja, total. Also ich fand es auch total spannend und interessant, den Austausch von den verschiedenen Seiten da mal zu haben. Und ich glaube, da sollte einfach jeder weitermachen in der Richtung.
Ja, finde ich auch.
Finde ich großartig. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Gästen, bei Marie und bei Matze. Und ja, wir wünschen natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern noch viel Spaß beim Zuhören. Bleibt weiterhin dabei und wir wünschen euch ein kräftiges Waldmannsal.
Und allseits guten Anblick.
Vielen Dank.
Gerne auch. Vielen Dank.
Danke ebenso. Tschüssi.